Einer der Gründe, warum alle in der TV-Redaktion hin und wieder heimlich neidisch auf das Moderessort schauen, ist die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen zweimal im Jahr für mehrere Tage nach Paris und Mailand, London und New York reisen dürfen. Gefühlt kennen sie mittlerweile jede Off-Location, unzählige Hinterhöfe, Fabrikhallen und Sky-Lounges, weil sie dort schon Fashion-Shows gesehen haben. In dieser Saison war Moderessortleiterin Silke Emich für die TV unterwegs. Und sie ist heute zu Gast bei uns im TV-Podcast. Nicht ganz direkt aus Mailand, aber mit noch frischen Eindrücken von den Catwalks. Mein Name ist Judith Kessler und ich freue mich auf Silkes Eindrücke aus den großen Modemetropolen der Welt.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hi Judith, ich freue mich auch und ich würde sagen, der Neid ist natürlich nur bedingt begründet. Wenn du eine Ahnung hättest, wie früh wir morgens aufstehen und wie spät wir abends nach Hause kommen und wie viele Kilometer wir dazwischen zurückgelegt haben, dann wärst du vielleicht nicht mehr ganz so neidisch, obwohl es natürlich trotzdem ganz, ganz toll ist.
Aber erzähl doch mal, wie läuft unser typischer Fashion-Show-Tag für dich ab?
Naja, also eigentlich gehst du so um 8:30 aus dem Hotel. Möglicherweise hast du morgens schon Content für Instagram losgeschickt von der Nacht vorher, während des Frühstücks und so, oder hochgeladen. Und zum Beispiel in Mailand war es dieses Mal so, so krass, dass die Schauen so kreuz und quer durch die Stadt verteilt waren, dass du gefühlt länger im Bus oder im Auto unterwegs warst als bei den Schauen. Also das war so krass wie selten. Also du warst in der Ecke und dann musst du einmal quer rüber, wieder in die Ecke und dann gefühlt wieder zurück. Das war irre. Also Gucci zum Beispiel war, I don't know, fast eine Stunde außerhalb. Das war komplett schräg.
Schafft man das dann überhaupt?
Naja, Armani war, glaube ich, also über eine Stunde verspätet. Und dann sind da manchmal so kleinere Schauen dazwischen, also oder weniger wichtige Schauen dazwischen. Und ja, ich meine, da kommt halt keiner. Oder tendenziell die Show, die vor Prada oder vor Gucci ist, die haben halt ganz oft gelitten, weil da gehen die Leute nicht hin, weil die natürlich bei Gucci und bei Prada auf keinen Fall zu spät kommen wollen oder so. Ist leider so. Es ist ja auch oft schon so im Kalender, dass die nicht ganz so wichtigen Schauen dann vor solchen großen Namen datiert sind.
Und es ist ein langer Tag dann?
Ja, ziemlich langer Tag. Dann gibt es noch irgendwelche Empfänge, Partys, Events oder so, wo du natürlich auch hingehst, wo du dann Leute triffst und so. Und ja, also keine Ahnung, also vor 11 bist du nicht im Hotel. Zumal die letzte Show ist vielleicht um 8:30 angesetzt. Dann fängt die ja tendenziell 8:45 erst an. So, bis du dann raus bist, ist 10. Gegessen hast du da noch nichts.
Okay, also mit leerem Magen durch die Stadt chatten.
Genau, vor allen Dingen chatten. Und vor allen Dingen leerer Magen.
Ich habe mir gedacht, so zum Aufwärmen fangen wir mal an, in Medias Res zu gehen, wie man so schön sagt.
Zum also jetzt Aufwärmen. Mal abgesehen von meiner Befindlichkeit, meinst du mal was ordentliches?
Genau, jetzt fangen wir mal an mit den Fakten, 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 Fakten. Ich habe gedacht, wir fangen mal an mit den ruhigeren Standorten, mit New York und London. Lohnt sich die Reise nach New York denn noch?
Erstens lohnt sich die Reise nach New York natürlich grundsätzlich immer.
Zur Fashion Week, zur New York Fashion Week.
Na, es ist schon so, dass London und New York es immer noch nicht geschafft haben, so nach dem Corona-Einbruch so wieder richtig zu alter Stärke zurückzufinden. Das ist schon so, so Namen wie The Road, die zeigen halt inzwischen in Paris und ja, die fehlen dem Kalender in New York schon durchaus. Ich meine, Marc Jacobs zeigt irgendwann oder überhaupt nicht mehr, das weiß man dann immer nie so genau. Also der Kalender ist schon ausgedünnt, also oder so Namen wie Alexander Wang und so, die sind ja da alle. Also da fehlen schon ein paar Namen. Insofern kann man machen, muss man aber nicht. Klar, da kann man immer was Neues entdecken, aber so der Hype um New York und London hat natürlich nachgelassen. Das ist schon so.
Wenn du sagst Neues entdecken, also wirklich Inspiration oder so, kommt da jetzt nicht aus New York?
Nicht so krass auf jeden Fall. Ich habe schon oft den Eindruck, dass die Themen, die man in der Saison zuvor in Mailand und Paris gesehen hat, die werden da dann natürlich nochmal ein bisschen kommerzieller gedreht, kommen da auch nochmal zum Tragen. Klar ist New York eh vom Look her immer ein bisschen kommerziellerer Standort gewesen, aber das ist nicht so experimentell wie das, was man in Paris einfach sieht. Das ist so.
Was ist denn noch geblieben in New York von der alten Stärke? Also was ist noch interessant? Deswegen könnte man da noch hinfallen?
Klar, zum einen kann man sagen, Tommy Hilfiger ist zurückgekehrt wieder auf den Laufsteg nach New York. Hat zuletzt auch immer Ready-to-Wear seine Kollektion gezeigt. Das hat er jetzt wieder umgestellt. Insofern okay, ein großer Name, der zurück ist. Aber das ist natürlich auch Ausdruck schon ein bisschen dafür, dass New York eher auch für kommerzielle Namen steht. Aber na, klar gibt es auch interessante Sachen. Also ich meine, Kate zum Beispiel, die ist ja mittlerweile wirklich so der Top-Name auf dem Kalender in New York. Und das ist ja eine Kollektion, seit 2016 gibt es die erst. Und die ist ja auch so total schnell hochgekommen, total gehypt, bei den Fashionistas total beliebt. Hat es ja bis, glaube ich, seit 2022 hat sie schon die 100 Millionen Umsatzgrenze überschritten. Was ja in 6 Jahren ist ja Wahnsinn eigentlich. Also, und die steht halt für so einen sehr coolen, zeitgemäßen Look. Also viel Leder, auch immer Denim. Also das ist irgendwie auch kommerziell vom Look her. Also es ist jetzt nicht besonders experimentell, aber die trifft halt sehr, sehr gut den Zeitgeist. Und klar, das ist schon natürlich so ein Hype-Name und so ein Name, für den es sich auch lohnt, nach New York zu fahren. Auch wenn die Produkte sehr, sehr teuer sind im Einzelhandel.
Wie teuer?
Naja, die Boots kosten 1.200 oder so oder 1.000. Sowas um den Dreh. Also es ist einfach schon sehr teuer. Die Ledersachen, ein Leder über 2.000, so. Auch der Kaschmir-Pulli kann um die 2.000 kosten oder 1.500, so. Also ist kein Schnäppchen.
Investment Pieces.
Genau, Investment Pieces. Ja, ja, ja.
Okay, also Kate, special, exquisit, sehr teuer. Gibt es da noch andere Namen, die du interessant findest in New York?
Naja, Gabriella Hearst ist ein Name, der in New York natürlich total interessant. Sie konzentriert sich ja jetzt wieder total auf ihre eigene Kollektion, nachdem sie die also nicht mehr Kreativchefin bei Chloé ist. Und die macht auch immer, finde ich, einen ziemlich guten Look. Also das ist schon eine Kollektion, auf die man auch schaut in New York. Und was auch so ein Upcoming-Name ist, das ist Form. Das ist ein ehemaliger Designchef auch von The Row, der jetzt seine eigene Linie macht. Also Form mit 2 F geschrieben und E hinten. Und der steht auch für so einen ruhigeren Look, minimalistisch. Das ist auch so eine Linie, die man sich angucken kann und die man beobachten sollte.
Hm. Sind die denn eigentlich schon angekommen im deutschen Markt? Kennst du Händler, die führen?
Ja, ich glaube, klar, MyTheresa, also bin ich nicht sicher, aber auf jeden Fall den Namen kennen, also die Informierten kennen den auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es gibt auch schon den einen oder anderen, der es führt, ja. Mhm. Ohne jetzt sicher zu sein, aber ich bin ziemlich sicher.
Dann muss man wieder einen Sortimentcheck machen.
Ja, genau, das nächste. Wenn ich dann mit Catwalk fertig bin, mache ich Sortimentcheck. Ja,
genau. Okay, richten wir den Blick von New York nach London. Die Fashion Week feiert dort ja ihr 40-jähriges Bestehen. Wie war die Stimmung in London?
Ja, also ich finde, London ist auch noch nicht längst wieder auf der Höhe. Und klar gab es da jetzt wieder ein bisschen mehr Events. Wobei, was ich so mitgekriegt habe, werden die richtigen Partys und so erst im September stattfinden, was ja meistens auch die wichtigere Fashion Week ist, weil da gibt es meistens von der Jahreszeit her auch viel mehr Store-Openings und Events und Partys in der Herbstsaison, also in September. Das wird auch in London, denke ich, so sein. Dann ist ja immer auch noch 40-jähriges Bestehen. Also tatsächlich so. London ist eigentlich so, ja, schon immer bekannt gewesen, auch so für neue Talente, Upcoming Names und natürlich für so ein bisschen eher einen eigenständigeren, exzentrischeren Look. Und dafür stehen die natürlich auch noch, da zeigen halt wenige große Namen. Ich meine,
Burberry ist so der Nest.
Ja, und klar, also Burberry, da gucken alle drauf und so, aber ja, das war auch nicht so leicht. Es war ja die 3. Saison von Daniel Lee jetzt. Und na, so richtig ist da der Knoten noch nicht geplatzt, würde ich sagen. Also der struggle immer noch ein bisschen, das nach vorne zu bringen. Die Zahlen sind ja auch nicht so gut bei Burberry. Und ja, die Kritiken sind auch nicht so eindeutig gut. Ich fand die Kollektion, also ich würde ihm total wünschen, dass es super, super ist, aber es ist noch nicht so gut, wie alle von ihm erwarten.
Na, was fehlt da?
Ich fand, das ist noch keine total durchgängige Idee. Also es sind dann viele Bezüge zur Historie und zum Trench und so. Aber er hat ja auch den Auftrag, gute Schuhe und Taschen zu machen. Und es ist natürlich auch super schwer, weil es da nicht so eine richtige Historie der Marke gibt, da eine eigene Identität für die Produkte zu finden. Ja, und da struggle er so ein bisschen. Ich habe mir auch ein paar Schuhe und Taschen von Burberry zuletzt im Laden so angeguckt. Und naja, es ist nicht so zwingend, dass ich dachte, ja, die muss man unbedingt haben. Und es war bei seinen Kreationen für Bottega schon ein bisschen anders noch. Also insofern, London fand ich jetzt auch nicht so groundbreaking. Ja.
Hm. Aber du hast gesagt, sie fördern schon immer Newcomer und es gibt neue Namen zu sehen. Wer hat sich denn in dieser Saison dort vor allem hervorgetan?
Also was ich total gut finde, also als Newcomer würde ich es nicht mehr bezeichnen, das ist 16 Arlington. Die haben ja so ein bisschen Party-Style und Glam und so. Das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Die werden auch von den Einzelhändlern nach wie vor ganz gut besprochen. Ja, dann wird es schon schwierig, ne? David Koma, fand ich, hat eine ganz gute Kollektion gemacht.
Du bist aber auch ein Veteran, oder?
Ja, ja, klar. Ich meine, J.W. Anderson, klar, ist immer super in London. Das ist immer das absolute Highlight in London, würde ich sagen, neben Burberry. Aber klar, das sind Veteranen. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war ganz spannend. Du siehst schon, meine Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen.
Okay, dann lieber zu Selfridges, als die Catwalks sich anzuschauen.
Ja, das, ja, klar.
Okay, dann erlöse ich dich von deinem Leid und richte den Blick in die richtigen Modemetropolen nach Mailand. Im September wurden da ja gleich drei Debüts gefeiert, unter anderem von Salvatore De Sarno bei Gucci. War jetzt im Januar ähnlich viel los? Also wie war die Stimmung in Mailand?
Also letztes Mal war es natürlich alles geprägt von dieser Aufregung, von dieser Erwartung. Da war schon so ein bisschen Vibration in der Luft. Das war dieses Mal nicht ganz so stark einfach. Aber die Stimmung war trotzdem ganz gut. Na gut, natürlich hat es auch geregnet und so. Das ist ja nie so toll, wie wenn Sonnenschein ist. Aber die Spannung für die Debüts war nicht so hoch wie letztes Mal, wo ja Peter Hawkins für Tom Ford zum ersten Mal gezeigt hat und eben auch Salvatore De Sarno für Gucci. Trotzdem gab es drei Debüts, die auch, ja, erwartet wurden. Das war vor allen Dingen bei Trotz, gab es ja einen neuen Kreativchef, Matteo Tamburini. Ich würde auch sagen, das war das beste Debüt in Mailand. Der hat es wirklich super gemacht. Wobei, also das war schon von der Location ganz, ganz toll. Das war so eine riesige Straßenbahnhalle. Also auch natürlich da Regen morgens, 9:30 ging es los, es war kalt. Das war so eine offene Halle, wo diese Trambahnen standen, die man aus Mailand kennt, diese orangenen, riesige Location. Und die Bänke waren beheizt, was auch sehr gut war, weil da waren ja viele Frauen, die schon keine Strümpfe getragen haben. Im Februar in Mailand ist es dann doch immer noch ein bisschen frisch, kann man machen, aber muss man sich überlegen.
Hattest du Strümpfe an sich?
Ich hatte in dem Fall Strümpfe an,
okay,
ja.
Okay, ich bin beruhigt.
War in dem Fall auch gut, obwohl die Bänke waren sehr heiß. Das war irgendwie, das war ganz witzig. Und die haben sich immer, wenn du dich hingesetzt hast, haben die sich aktiviert. Es war sehr lustig. Also man musste nicht frieren, es war schon okay. Und ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Kollektion gezeigt. Die war natürlich auch sehr realistisch, die war nicht übertrieben. Der erste Look, das war so ein Chino und dann so zwei Hemdblusen übereinander und einen ganz schicken Gürtel drauf. Und das hat er dann so ein bisschen durchdekliniert. Da gab es auch Tailoring, ganz gutes. Und Leder natürlich, schöne Stiefel. Und das war auch so ein bisschen der Look, der aus Mailand kam. Also es war nach wie vor sehr viel Realistisches, was man gesehen hat in Mailand. Und ich glaube, das ist auch einfach den Zeiten geschuldet. Ich denke schon, dass die Kreativchefs dazu angehalten sind, so ein bisschen Kommerzialität walten zu lassen in den Kollektionen und nicht total crazy zu sein. Ich finde, das hat man vor allen Dingen in Mailand sehr gut gesehen. Und was er so gemacht hat, war exemplarisch dafür. Ich fand es sehr gut. Manche haben gesagt, vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber ich finde, er hat es toll gemacht. Es waren kleine Details. Auch das Tailoring war dann halt mal eine besondere Naht oder so. Ich fand es schon sehr, sehr gut. Das hat mich auf jeden Fall von den drei Debüts, die es zu sehen gab, am meisten überzeugt.
Und wie hat sich denn Salvatore De Sarno nach seinem Debüt weiterentwickelt? Also hat er auch mit der zweiten Show geliefert?
Ich fand schon, auch da gab es unterschiedliche Meinungen danach. Also es gibt ja auch so eine ganz klare Michele-Fraktion, also von seinem Vorgänger. Und es gibt eben die Fraktion Salvatore De Sarno, würde ich sagen. Ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat im Prinzip das, was er in seiner Debütkollektion gemacht hat, sehr gut weiterentwickelt. Viele dieser Themen, die er da gezeigt hat, hat er jetzt ein bisschen exzessiver gespielt, weiterentwickelt einfach. Und da waren, finde ich, sehr viele Facetten in der Kollektion. Die war dekorativ, sie war smart, sie war sexy, sie war glamourös. Also ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es gab tolle Stiefel, ganz tolle Reiterstiefel. Es gab gute Schuhe, Plateauschuhe, es gab tolle Taschen. Es gab mehr Farbe. Er hat auch die Lautstärke höher gedreht, das fand ich schon. Es gab ein bisschen mehr Glitzer auch als in der ersten Kollektion. Da hat er auch schon diese Mäntel mit so Strassketten und so. Das hat er jetzt nochmal verstärkt. Es gab Pailletten, es gab auch Strick mit irgendwie Glitzerdekor. Also da gab es schon jede Menge. Es gab ganz, ganz viele Mäntel. Mäntel ist irgendwie so sein Core-Teil, wo er sagt, da ist viel Handwerk. Und das hat er auch in allen Facetten durchgespielt. Bis hin zu so Parker-Mänteln und so. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand, es war durchaus kommerziell. aber es war auch facettenreich. Und insofern finde ich, er macht einen guten Job.
Hm. Und dein Highlight von Mailand, waren das jetzt die genannten oder gibt es da noch jemanden, wo du sagen würdest, das war auf jeden Fall herausragend?
Also gut, ich finde schon, dass Gucci wirklich super, super war. Natürlich ist in Mailand Prada auch immer ganz, ganz toll, wobei ich das diesmal schon sehr, sehr spröde und streng fand, muss ich sagen.
Wieso?
Und
was hat das ausgemacht?
Ja, das war sehr, sehr viel Tailoring und dann verschmolzen mit so Lingerie-Elementen in der Kollektion, aber auch mit dem Styling, mit diesen ja militärischen Mützen. Also ich fand es sehr, sehr streng und spröde. Wie viel ist in dieser Saison? Und das ist natürlich vielleicht auch nicht so ein ganz leichtes Signal in den Zeiten. Also mir hat so ein bisschen überhaupt bei allen Standorten auch diese Leichtigkeit gefehlt. Also wir haben wenig Leichtigkeit im Look. Das fand ich in Paris noch schwieriger zum Beispiel als in Mailand. Es ist alles schon tough und hart und schwer. Und insofern, ja, da war Gucci zum Beispiel ganz gut. Da gab es auch ein bisschen Farbe. Überhaupt war Mailand der Standort, wo es am meisten Farbe gab, fand ich. Da konntest du immer mal ein bisschen, ja, auch mal ein Grün und ein Gelb sehen. Das war ganz wohltuend. Wobei ich überhaupt nicht der Farbtyp bin, aber es ist einfach gut dann fürs Auge.
Okay, also ist es jetzt mehr Farbe oder ist es strenger, ernster, nüchterner? Also jetzt nach Quiet Luxury, in welche Richtung gehen wir?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Es wird wieder ein bisschen lauter, finde ich. Also es ist nicht mehr nur Quiet, das finde ich schon. Die Looks werden schon vielfältiger und facettenreicher. Ja, es gibt mehr Farbe, es gibt mehr Oberflächen, es gibt nicht mehr nur Tailoring. Ja, es gibt ganz viel Leder und Plüsch, es gibt auch wieder ein bisschen mehr Dekoration. Ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Also es ist nicht mehr nur Quiet und nicht mehr nur so realistisch. Das ist auf jeden Fall so.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Gut, Prada ist natürlich immer gut. In der Regel gibt es weitere Favoriten, die dich überzeugt haben.
Naja, mein persönlicher Favorit ist immer Numero 21, die Kollektion von Alessandro Dell'Acqua. Das ist eine meiner Lieblingsschauen einfach. Und der war dieses Mal, finde ich, wieder in besonders guter Form. Also letztes Mal war es okay, aber dieses Mal war es deutlich, deutlich besser. Das war super sexy. Es waren eigentlich alles, wofür er steht, auch so ein bisschen Lingerie, aber auch so Coolness. Das waren super schöne kleine Mäntelchen. Dann hat er so große Federschals drauf gehabt, die auch einen Farbakzent gesetzt haben. Er hat wieder ein bisschen Leo gezeigt. Dann war da ein bisschen Knallrot und Türkis auch in der Kollektion mit so kleinen Strickteilen. Dazu ein kleiner Leo Mini, dann auch wieder ein bisschen applizierte Blüten auf manchen Teilen. Also das fand ich schon sehr cool. Bisschen, ja, feminin, sexy, aber auch ein bisschen rough. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und klar, toll finde ich auch immer in Mailand ist Jill Sander. So, always nice.
Was ich ganz interessant fand, es gab ja neben Todd noch zwei weitere Debüts. Eins davon Blue Marine. Der Designer ist schon wieder weg, oder?
Ja, genau. Also Walter Chaponi, der war vorher ja so bei Todd's. Und es war auch ganz witzig, weil es war Freitagmorgen erst Todd's Show mit dem neuen Designer, der vorher ja von Bottega kam. Und dann direkt ging es weiter zu Blue Marine, wo dann eben Chaponi war, der vorher bei Todd's war direkt. Insofern war das so ein direkter Vergleich. Also irgendwie, das
ein Ringtausch.
Ja, ja. Also ja, die waren natürlich nicht direkt getauscht, aber er war vorher halt da und jetzt da. Und ich glaube, er hatte so ein bisschen die Aufgabe, den typischen Blue Marine Style wieder ein bisschen stärker zurückzubringen. Also es ein bisschen auch weg von diesem sehr offensiven Sexappeal, den Brognano vorher gemacht hat, zurückzuholen. Ja, und das war okay. Also er hat viel Leo gezeigt, auch mal wieder so Mohair-Strick, wie es typisch war, auch für Blue Marine. Und Leo ist ja auch total typisch für Blue Marine. Aber es war nicht durchgängig konsequent und Herr Chaponi ist ja auch schon wieder weg. Warum, weiß man eigentlich nicht so genau. Also ich glaube, zum einen war es nicht so optimal, was er gezeigt hat. Aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Also das ist auf jeden Fall eine offene Frage.
Warum war es nicht optimal?
Weil es nicht durchgängig war. Ich fand, es war so unausgegoren. Also war vielleicht ein bisschen mehr Blue Marine-Elemente, aber es war nicht klar, in welche Richtung. Also so richtig klar, in welche Richtung es gehen soll.
Hm. Und das dritte Debüt?
Ah, das war bei Moschino. Da war ja Jeremy Scott ganz lange und dann haben sie ja letzte Saison das irgendwie so dreigeteilt mit drei Stylisten gemacht, was ja auch nicht überzeugend war. Dann hatten sie einen Kreativchef, der ja total überraschend verstorben ist und dann ist im Januar halt ein neuer gekommen, der dann natürlich nur ganz, ganz wenig Zeit hatte, die Kollektion zu machen. Er hat sich jetzt sehr, sehr stark an den Archiven orientiert und ich denke, das kann man noch nicht so genau beurteilen. Es war jetzt wenig spektakulär. Er hat das also mal an Moschino verstanden und muss man einfach schauen, was da so in Zukunft passiert.
Von Mailand ging es dann ja für dich weiter nach Paris. Wettertechnisch hast du dich da, glaube ich, schon mal nicht verbessert, oder?
Nee. Am Freitagabend war ich nass geduscht. War ganz toll. Die S-Bahn ist nicht gefahren an den Westbahnhof. Dann dachte ich, ja, okay, nehme ich mir ein Taxi. Taxen gab es natürlich keine, weil es geregnet. Dachte ich, okay, 800 Meter kannst du laufen. Kann man auch, aber dann kam es wolkenbruchartig runter, Straßen überflutet, es war echt. Also ich war geduscht.
Okay, da warst du bedient. Hat dich denn Paris entschädigt wenigstens?
Ja und nein. Also ich fand es, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, schon auch zum Teil harte Kost. Also es gab viel dunkle Kollektionen, viel Schwarz, viel Dunkelheit, wenig Farbe. Es gab viele schwere Looks, viel Leder, viel lange Mäntel. Ja, so ein bisschen fast martialisch manchmal.
Ja, wie so eine Rüstung.
Ja, genau. Also das fand ich schon. Also es ist ein sehr toughes Frauenbild, fand ich, was da in vielen, vielen Kollektionen gezeigt wurde.
Was waren deine Highlights?
Dries van Noten fand ich sehr, sehr schön, eben weil er nicht so war. Aber klar, er hat natürlich seine eigene Handschrift. Er hat auch Farbe gezeigt, ein ganz tolles Farbbild, so ein bisschen pastellig, aber dann auch so gebrochene Farben. Und er hatte natürlich auch ein bisschen Dekoration, ein bisschen Glitzer und ganz tolles Tailoring. Und dann, oder so maskuline Karo-Anzüge dann mit so ein bisschen Glitzer-Applikation. Das fand ich schon sehr, sehr schön und facettenreich, wo du auch so einen Moment so, ach, okay, ist nicht alles dunkel oder so. Also zum Beispiel Valentino hat eine Show ganz in Schwarz gezeigt. Die standen ja zuletzt auch so für Pink, da kamen ja dann zum Teil auch alle in Pink. Diesmal die komplette Kollektion in Schwarz und ja, kann man machen, aber so. Es war schon viel Schwere in den Kollektionen und klar, das entspricht vielleicht auch so ein bisschen den Zeiten und der Stimmung, aber ob das richtige Signal ist, dann mit Blick auf die Sortimente und darauf, den Frauen Lust zu machen, was zu kaufen, ich glaube, das wird gar nicht so leicht.
Du hast vorhin The Row angesprochen, die von New York nach Paris gewandert sind. Wie war die Show?
Kann ich nicht sagen, weil da durfte man ja keine Fotos machen. Da war ich noch nicht in Paris zu dem Zeitpunkt und man durfte nicht fotografieren. Das war
Warum
auch,
nicht?
Ja, vielleicht ein neues Geheimnis, neue Coolness. Also nicht sofort alles in die Welt strahlen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Art von sich reden zu machen und Marketing-Idee. I don't know. Also natürlich hat man darüber gesprochen und auf jeden Fall ein interessanter Move. Ist aber natürlich eigentlich kontraproduktiv, weil warum machst du eine Show, damit die Bilder in die Welt hinausgehen und alle sofort sehen?
Oder hat man da Sorge, dass das dann sofort in die Regale der Vertikalen wandert?
Könnte ein Aspekt sein, aber...
Na, es ist wahrscheinlich eher so eine künstliche Exklusivität, die da erzeugt wird und Begehrlichkeit geschürt werden.
Ja, das könnte ich mir eher vorstellen, glaube ich.
Wir haben vorhin viel über Debüts in Mailand gesprochen. Gab es denn auch interessante Debüts in Paris?
Ja, absolut. Die waren diesmal, glaube ich, sogar noch spannender als die in Mailand. Also vor allen Dingen das Debüt bei Chloé. Da ist ja auch eine Deutsche, die neue Kreativchefin, Kemena Kamali. Und ja, ich finde, sie hat das ziemlich gut gemacht. Sie hat den Look sehr, sehr Chloé-typisch umgesetzt, hat sich am Chloé-Look Ende der 70er inspiriert. Also es war sehr romantisch, sehr viel Transparenz, Frou-Frou, Rüschen, Volants, Spitze, dann dazu irgendwelche Lackcapes oder Lederjacken und so, um das zu brechen. Also es war sehr, sehr Chloé. Also man könnte ihr zum Vorwurf machen, vielleicht ein bisschen zu sehr originalgetreu, Chloe. Sie war ja auch schon zweimal bei Chloe, einmal unter Phoebe Philo und einmal unter Claire White Keller. Aber ich finde trotzdem, sie hat es gut gemacht. Und ich finde zwar gerade deshalb so eine gute Kollektion, die auch so ein bisschen Leichtigkeit gebracht hat in dieses ansonsten noch eher sehr dunkle und sehr, ja, taffe Bild. Da hat diese Romantik zwischendurch ganz gut getan. Und auch wenn du es im Showroom angeguckt hast, war es echt gut. Also auch die Taschen und so. Weil das war ja eine ganze Zeit lang, war Chloe ja eine Marke, die für den Handel, gerade mit Blick auf Taschen, sehr, sehr wichtig war. Und da könnte jetzt wieder was kommen. Also ich fand die Taschen super und also auch facettenreich. Das könnte ganz gut werden. Und es war ihre erste Kollektion. Ich glaube, da ist noch mehr Potenzial. Und ich fand, das war wirklich schon ganz gut.
Beschreib mal so eine Tasche. Wie sah die aus? Was hat dich da überzeugt?
Da gab es eine, das war so ein Hobo-Bag mit so ganz riesigen Golddetails, Golddekor drauf. Oder es gab so kleine Taschen mit ganz viel aufgesetzten kleinen Pattentaschen. Ja, die war gut. Oder es gab einen Pumps, der war aber nicht so hoch, mit so einem Metallabsatz und der war all over mit so Lederfransen. Sehr cool, fand ich sehr cool.
Neben Chloe gab es ja auch bei Alexander McQueen eine Premiere. Wie hat die dich überzeugt?
Also der Sean McGuire, ja, ich weiß nicht, mich hat der nicht 100% überzeugt. Es war ein bisschen schärfer und cooler wieder vom Look her, aber es war nicht durchgängig klar, in welche Richtung es gehen soll. Er wollte wieder ein bisschen mehr zurück zum ursprünglichen Alexander McQueen. Ich würde sagen, Ansätze sind da, aber ist noch deutlich ausbaufähig. Und ich fand so die Handwerkskunst bei Sarah Burton, seiner Vorgängerin, die war halt wirklich ganz, ganz toll. Das war dann diesmal nicht so gut. Also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial.
Luft nach oben.
Ja.
Wenn du Paris mit Mailand vergleichst, was unterscheidet die beiden? Wofür steht Paris, wofür steht Mailand eher?
Gut, Mailand ist, finde ich, eindeutig der ja, kommerziellere Standort, würde ich sagen. In Paris ist noch mal facettenreicher und es sind natürlich auch noch mehr große Namen, die da einfach auf dem Kalender stehen. Und da sind ja noch mal einfach extremere Trends oder so. Sowas wie Vetements oder Balenciaga ist dann halt da noch mal so krasse Ausschläge und so ein differenziertes Bild. Dann hast du natürlich auch in Paris nochmal die Japaner oder so, die nochmal eine ganz andere Facette auch bringen oder so, wie sie Comme des Garçons. Insofern ist das Bild in Paris vielfältiger und facettenreicher und auch extremer einfach als in Mailand.
Also immer ein guter Abschluss von dem ganzen Fashion.
Ja, man steigert sich so quasi, ne? New York so ein bisschen kommerziell, dann okay, London mal ein bisschen experimentell. Dann Mailand schon natürlich viel mehr Bars und größere Namen und so. Und dann Paris ist so schon nochmal.
Du hast jetzt vorhin schon immer wieder über die ja etwas düstere Stimmung auf den Catwalks gesprochen. Ich würde gerne nochmal näher eingehen auf die wichtigsten modischen Themen, Tendenzen, die sich so gezeigt haben auf den Catwalks. Was sind so Trends, die kommen werden?
Also es gab eine riesige Vielfalt an Mänteln. Klar, ist ja auch eine Herbstsaison. Also Fell und Plüsch sind immer noch riesige Themen. Also Lammfell, aber ganz viel Fake Fur auch. Und in allen Varianten, ob all over oder auch nur als Detail. Das wird ganz, ganz stark bleiben. Das haben wir ja auch schon eine ganze Weile. Dann gibt's immer noch Tailoring. Das war ja zuletzt auch im Zusammenhang mit Quiet Luxury ein total wichtiges Thema. Das ist immer noch wichtig und das, finde ich, ist schon auch facettenreicher geworden. Da gibt's auch neue Formen. Also es ist auch nicht mehr nur der Anzug. Also da gibt's auch viele Röcke. Da wird viel mit Qualitäten gespielt. Auch ja mit Silhouetten. Es gibt auch nicht mehr nur Oversize. Es gibt auch schlankere Formen wieder, schmale Silhouette. Das fand ich auch ganz gut. So, also da passiert viel. Da gibt's auch neue dekonstruierte Formen. Also das finde ich ganz gut. Das ist sowas, womit man rechnen muss. Klar, ich glaube schon auch, dass im einen oder anderen Fall ein bisschen mehr Farbe wiederkommt. Und was ich super spannend fand, war in Paris vor allen Dingen, da gab es ganz, ganz viel Strick. Unfassbar viel Strick. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber als ich dann die Bilder mir alle nochmal angeschaut habe, war das eines der wichtigsten Themen. Und von ganz filigranem Feinstrick, zum Beispiel bei Miu Miu, so Kostüme auch in Feinstrick, bis zu so Skulpturen in Strick. Also da gab es so Norweger, so total skulptural bei Duran Lanting, so ein ja, Newcomer oder ein Aufsteiger auch in Paris. Also da gab es echt sehr viel von totalem Grobstrick, haarig gefilzt, alles Mögliche, ausgefranst, transparent, ganz dick. Da gibt es ziemlich viel, wo man sich auch Inspiration holen kann. Und Strick ist ja auch immer so ein Ausdruck von Lässigkeit und ein bisschen Ease und Comfy. Also auch so was ein bisschen Versöhnliches und nicht nur so was Toughes.
Also so ganz kommerziell findest du die neuen Trends nicht? Also wird schwierig für Sarah und Co. das runterzubrechen?
Ach so, nee, das glaube ich nicht. Die finden ja immer was, was sie kopieren können. Nee, da gibt es schon jede Menge.
Was glaubst du denn, was sich so dann wiederfinden wird in den Sortimenten der Fast-Fashion-Anbieter?
Okay, also die werden, also Miu Miu ist ja eh total gefeiert und gehypt und nach wie vor super. Das war in Paris auch wieder einer der besten Schauen. Da werden die viel gucken. Die werden wahrscheinlich auch bei Chloé gucken, dieses ganze Romantische, was die neue Kreativchefin da gezeigt hat. Also das wird es geben. Es wird ein bisschen mehr Dekoration geben, glaube ich. Ja, so. Leder wird es jede Menge geben. Ich meine, es gab jetzt schon jede Menge Lederkapseln bei den Vertikalen. Wenn es so viel Leder auf den Catwalks gab, wird das Thema auf jeden Fall auch weitergedreht. Und das ganze Plüsch wirst du auch finden, denke ich.
Dann bin ich gespannt, ob deine Prognosen stimmen. Die Auflösung kommt dann wie immer im vertikalen Sortimentcheck zum Saisonauftakt in der TW. Sicke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auf Paris und Mailand.
Das war Moderessortleiterin Silke Emich und das war der TV-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.